Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute am 1. Januar. Wir sind an einem Tag voller guter Vorsätze, die heute Nacht möglicherweise gefasst wurden. Und Expertin dafür, behaupte ich jetzt mal, ohne dieser Sendung vorgreifen zu wollen, ist Susanne Seethaler, Buchautorin aus München, die ein Werk vorgelegt hat. Das heißt, von einer, die auszog, ein besserer Mensch zu werden. Untertitel: Ein Jahr Auszeit auf der Alm im Zen-Kloster beim Entrümpeln, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Susanne Seethaler ist Gast in Leute heute.
Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frohes Neues.
Erstmal. Ihnen auch, danke.
Ich will jetzt kein Fazit am Anfang ziehen, muss Sie aber doch mal fragen, so nach dem Experiment, hat es denn geklappt, was Sie im Buch angedeutet haben? Sind Sie ein besserer Mensch geworden?
Ja, ich rede mich immer ein bisschen raus, auch im Buch, das sollen andere Menschen beurteilen. Ganz sicher, eigentlich weiß ich bis heute nicht genau, was ein besserer Mensch ist. Aber ich bin netter geworden, habe ich gemerkt, vor allem zu mir selber. Das ist ja schon mal ein Riesenfortschritt.
Also das Netter beurteilen Sie dann auch selber über sich selbst?
Ja, ich bin zu mir selber freundlicher geworden.
Was heißt das genau? Wie wird man zu sich selber freundlicher?
Naja, ich weiß nicht, ob das die Zuhörer kennen. Ich jedenfalls habe mich jahrelang mit diesen inneren Kritiker und Feldwebeln rumgeschlagen, also das machst du nicht richtig, du bist zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein. Das sind ja nur die Rahmenbedingungen quasi, aber es geht ja nur weiter im Beruf. Und also es war eigentlich, immer ist irgendwer im Ohr oder im Hirn, der dir einredet, dass du nicht gut genug bist. Und das hat sie in dem Jahr schon, natürlich gibt's den Typen immer noch in mir, aber er hat nicht mehr die Macht über mich.
Also netter zu sich selbst heißt, sie sind gelassener. Ja,
haben ja so eine, das ist immer so ein Schlagwort. Gell? Ich finde es ein bisschen schwammig. So. Ja, ich bin in vielen Situationen ruhiger. Also ich bin gelassener schon. Ich springe nicht auf jeden Stress gleich auf, sagen wir mal so.
Okay, also vieles in Ihrem Buch, was Sie beschreiben, was Sie das eine Jahr gemacht haben, betrifft im Grunde genommen die Alltagshektik des Jahres 2012, jetzt müssen wir sagen 2013, und wie man diese Alltagshektik unterlässt. Sind also bessere Menschen, die, wie sie zum Beispiel vor 100 Jahren gelebt haben, als es diese Hektik nicht gab, als niemand so ganz streng nach dem Terminkalender gelebt hat, als es keine Handys, keine Computer gab und so weiter, waren die Menschen da glücklicher? Ich meine, Sie wissen das genauso wenig wie ich, aber haben Sie den Verdacht dessen?
Ja, sagen wir mal so, besser, gell? Das ist immer gleich so ein Werturteil. Ob das jetzt bessere Menschen waren, kann man gar nicht sagen. Also eins ist schon mal klar, und natürlich habe ich in der Vergangenheit nicht gelebt. Ich bin glücklicher ohne Handy und ich habe festgestellt, dass besserer Mensch sein hat irgendwie was mit Kontakt zu tun. Erstmal mit sich selber und dann auch mit anderen. Und wenn man im Bus sitzt und alle Insassen auf dem Handy mit ihren Daumen tippen oder telefonieren, ist im Grunde immer nur dieser virtuelle Kontakt. Also es hat irgendwie was mit Miteinander zu tun, das habe ich rausgefunden. Und das findet nicht statt, wenn wir ständig irgendwie unser Handy oder Internet. Ich bin immer nur internetsüchtig. Ich hatte ja einen Versuch, aufs Internet zu verzichten. Das hat bei mir überhaupt nicht geklappt. Aber
also, sehen wir noch später im Verlauf der Sendung.
Ja, aber es hat irgendwas mit Kontakt zu tun. Das habe ich rausgefunden.
Okay, und Sie haben ein Unterprojekt in Ihrem ganzjährigen Projekt gemacht, alleine auf einer Alm nur mit sich selbst zu verbringen, ja, in einer Hütte. Und darüber reden wir gleich hier in Leute mit Buchautorin Susanne Seethaler.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Ein Jahr Auszeit hat Susanne Seethaler genommen, hat ein Buch drüber geschrieben und das Jahr Auszeit hat sie unter anderem verbracht auf einer Alm. Ja, hoch droben in den Bayerischen Bergen. Wir hören schon, das ist Ihnen kulturell nahestehend, der Mundart zufolge. Sie sind eine waschechte Bayerin. Ich glaube, in Tegernsee geboren.
Stimmt.
Vor fast 44 Jahren. Darf man, glaube ich, sagen. Und damit man sie auch einschätzen kann, wie viel Lebenserfahrung sie mitbringen und so weiter. Nur deshalb wollte ich das sagen.
Schon okay.
Also Sie sind da ganz alleine auf einer Berghütte gewesen. Wie lang genau?
Ja, also ich habe es gesplittet. Ich war im Frühsommer ungefähr 14 Tage alleine auf einer Berghütte und dann nochmal im Sommer 6 Wochen mit meiner Schwester auf einer Alm. Das heißt, meine Schwester ist Sennerin in den Bergen, die hat Kühe und Schweine und Hühner.
Sennerin ist der Fachbegriff für
Menschen,
Viehhalter, ne?
Ja, genau.
Ja.
Oder? Ja, für Menschen, die im Sommer in die Berge ziehen und dort ihre Tiere hüten und Buttern und Käsen und so weiter.
Also da waren sie wenigstens noch zu zweit, da oben.
Da waren wir zu zweit. Und aber die 14 Tage, ungefähr 14 Tage, ich glaube es war Mai, war ich alleine oben. Auf einer Hütte, Selbstversorger, ja, alles selber raufgeschleppt. Ich hatte also mir selber so eine Steilvorlage gegeben, nicht runtergehen und Nachschub holen. Also wenn mal was ausging, musste ich dann darauf verzichten.
Und wenn man jetzt, wie Sie, dann in der Hütte angekommen ist, ja, und sich da eingerichtet hat, Bett bezogen, was weiß ich, geguckt, wo ist das und wo ist jenes und, und wie organisiere ich das mit der Toilettenspülung.
Ja.
So, und dann kommt doch irgendwann der Zeitpunkt, wo man ganz für sich alleine ist.
Ja.
Ja. Wie war da für Sie als normale Münchnerin, also Großstadttrubel gewohnte Frau, wie war da der Umstieg für Sie?
Es ist so, also ich kannte es schon aus meiner Kindheit, aber es ist schon so, also erstmal habe ich rumgewurschtelt, alles eingeräumt und so weiter, wie Sie schon sagten, Betten und so bezogen und dann kam das große Loch, weil dann ist mir klar geworden, so und jetzt hast du hier 14 Tage alleine und dann ging mir erstmal die Düse, ganz klar. Und in der ersten Nacht, dann kamen Mäuse, also die Hütte hatte in der Küche, ich habe teilweise die Lebensmittel nicht richtig weggeräumt. Wahnsinn, ich habe mir fast in die Hosen gemacht, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Es war dann streckenweise wahnsinnig schlechtes Wetter. Ich habe dann war es holznass, das muss man erst alles lernen. Mann, ich bin manchmal so ausgetickt. In der Früh Kaffee trinken, ich liebe Kaffee trinken, das dauert dann erst mal eine Stunde.
Wenn das Holz nass
ist. Genau, ja, genau, das war echt bisches, bin ich ganz ehrlich.
So wirklich. Und mit der Einsamkeit, wie hat sich das dann weiterentwickelt nach dem ersten Loch?
Ja, damit bin ich gut klargekommen. Was schwieriger war, war manchmal die Langeweile. Also langweilig sind wir ja auch nicht mehr gewohnt. Also dieses mir ist langweilig ist ja eigentlich kaum mehr gegeben, weil man dann irgendwie einen Fernseher einschaltet oder so.
Oder ins Internet geht. Internetsucht, ja, haben Sie schon angesprochen.
Genau. Und das war, ich habe auch oft von geträumt, wie viele E-Mails ich haben werde, wenn ich wieder runtergehe. Also da habe ich mich dann dran festgeklammert.
Die ganzen zwei Wochen oder sind Sie dann auch irgendwie lockerer geworden?
Ich bin auch lockerer geworden. Dazwischen war dann eine Phase mit 3 Tagen Regen, dann ist es mal wieder schlecht. Also es war so ein Auf und Ab.
Hat das dazu beigetragen, dass Sie ein besserer Mensch geworden sind, jetzt ausweislich Ihres Buchtitels, wo es ja offen bleibt?
Ich bin dadurch schon mal, das war die erste Station, die ich auswählte in dem Jahr. Ich bin dadurch bewusster geworden. Ist wieder so ein Schlagwort. Ich bin sensibler geworden für Natur. Also das war schon mal überwältigend für mich. Also für Tiere. Mensch, Tiere konsumiert man ja eigentlich so. Im Vorbeigehen sieht man mal einen Vogel oder eine Amsel pfeifen. Aber die lebten ja um die Hütte rum. War Fuchs jede Nacht da. Und also ich habe so einen Bezug dazu wieder bekommen. Das alles zusammen macht dann ein bisschen einen netteren Mensch, glaube ich.
Buchautorin Susanne Seetheiler mit einem Einjahresprojekt mit diversen Maßnahmen, ein besserer Mensch zu werden. Gleich reden wir über das Gemüse retten. Ich glaube, in einem Kloster, ne? Da reden wir gleich drüber.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir haben gerade gesprochen über Einsamkeit in den Bergen und wie das zur Bewusstseinsfindung, zur Sensibilisierung diverser Dinge beiträgt. Jetzt reden wir über das Gemüseretten in einem Zen-Kloster, sagt
ja,
man.
Ja, es war ein Zentrum in Österreich. Das war Meditationszentrum, wo Zen meditiert wird und da kommen dann weltweit die Lehrer in dieses Zentrum, um Schüler zu unterrichten. Da leben jetzt keine Mönche und Nonnen, sondern nur der Seminarhausleiter.
Aber wenn man da hingeht, so wie Sie, für eine überschaubare Zeit, muss man sich da gewissen strengen Regeln unterwerfen.
Ja, ne? Genau.
So, und wie war das jetzt mit dem Gemüseretten? Also was haben Sie da für Dinge getan, kulinarische Art?
Ja, so kulinarisch war das dann leider gar nicht. Ich habe da mit einem Zen-Koch zusammengearbeitet aus Amerika, der ist recht bekannt in Zen-Kreisen. Wir hatten dann gemeinsam den Kurs und ich war seine Assistentin. Und im Zen-Buddhismus ist es so, dass wirklich nichts weggeschmissen wird, was manchmal schon gewöhnungsbedürftig ist, war auch für die Gäste, die bei diesem Kurs da dabei waren, weil Ed, der Zen-Koch, hat einfach alles verwertet. Und wir haben jede gammelige Zwiebel, alles wurde verkocht, komplett.
Okay, eine gammelige Zwiebel verkochen kann ich mir noch vorstellen, aber zum Beispiel eine Karotte, Wurde da jetzt beispielsweise auch das grüne Gestrüpp oben am ja. Kopf wurde auch weiterverwendet?
Ja, es wurde weiterverwendet. Da wurde, hatte dann der Ed Nylonstrümpfe dabei. Dann wird der ganze Abfall da in diesen Strumpf gesteckt, rein in die, ins kochende Wasser und dann wird das ausgekocht und wird als Brühe verwendet.
Aha.
Mhm. Okay. Also es ist schon.
Dann bleibt aber immer noch was übrig. Das wird dann weggeschmissen.
Das wird dann, wenn es geht, an Tiere weiterverfüttert. Mhm. Es schmeckt dann nicht so gut. Also Ed hat zum Beispiel, wenn wir Spargel gekocht haben, hat er das Spargelwasser aufgehoben, tagelang. Das hat wahnsinnig gestunken, aber es war ja dann schon, kippte dann schon irgendwie.
Ah, okay.
Und dann hat er es halt unter seine nächste Gemüsesuppe untergerührt. Auch Mozzarella in diesen Päckchen, diese Lake. Mhm. Rein in den Topf und ab damit. Also das war, ja, okay. Also ich musste immer wieder Gäste davor abhalten, dass sie ins Tal runtergehen und zum nächsten Händelstand, weil es war, ist schon sehr gewöhnungsbedürftig.
Händelstand übersetze ich kurz, Brathund. Hähnchenstand. Ja,
genau.
Aha, und, und jetzt für Sie persönlich, die Sie ja ausgezogen sind, um ein besserer Mensch zu werden und dieser Aufenthalt in diesem Zen-Kloster war ja ein Bestandteil davon.
Ja.
Haben Sie das ganz locker mitgemacht oder haben Sie auch so eine gewisse Brathändel-Affinität da verspürt?
Ich hatte auch die Brathändel-Affinität, aber ich habe durchgehalten. Und das Interessante ist ja im Zen-Buddhismus, dass die haben ja bestimmte Formen des Arbeitens in der Küche. Das ist da ganz wichtig, weil der Koch in einem Zen-Kloster bekocht ja die Meditierenden in der Regel und darum sollte der Koch so achtsam wie möglich sein. Und da gibt es aus dem 12. Jahrhundert bestimmte Meditationsformen beim Kochen, die angewendet werden, dass das Essen mental quasi so rein wie möglich zum Meditierer kommt. Und das hat Ed uns vermittelt. Und das war schon außergewöhnlich. Also wie man schneidet, wie man zum Beispiel den Fokus auf die Karotte legt, ohne dass diese, man nennt das im Zen-Buddhismus Tonspuren. Und dann gibt es eine Meditationsform, dass du dann wirklich tatsächlich nur die olle Möhre schneidest und nichts anders machst. Da ist dann leer im Hirn.
Dann kommt das Karottenschälen, bekommt eine ganz neue,
ja,
neue
ist
Dimension.
Schon cool.
Ne?
Ja.
So, und nach dieser Zeit, jetzt zurück im neuen Leben, Frau Seethaler, schmeißen Sie was weg in Ihrer Küche und meditieren Sie beim Zwiebelschälen?
Ja. Oh nein, ich würde jetzt lügen.
Na, also, seien Sie ehrlich.
Ja, genau. Manchmal.
Aber Sie verwerten ein bisschen besser alles, was bei Ihnen
natürlich
in die Küche reinkommt. Das möchte ich doch wenigstens hoffen. Okay.
Ja,
das
natürlich.
Sind ja alles prima Vorsätze, die man am 1. Januar auch haben kann fürs kommende Jahr. Und ein weiterer Vorsatz, über den wir gleich reden, mit Susanne Seethaler, Buchautorin, ist das Problem Fernseh, respektive Fernsehsucht. Die Sie abgestellt haben. Da bin ich sehr gespannt.
Ja.
Reden wir gleich drüber hier, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir reden über das Fernsehen.
Ja.
Sie haben es wahrhaftig geschafft, Ihren Fernseher aus der Wohnung zu verbannen.
Ja.
Ja.
Es hat mir dann ein Rohrbruch geholfen, weil ich habe ihn in den Keller runtergetragen und dann brach unten ein Rohr im Keller. Da war er dann kaputt.
Das heißt, Sie hatten ihn erst runtergetragen mit der Option, auch gelegentlich hole ich ihn ja mal wieder zurück.
Ja.
So, wie war die Situation, bevor Sie gesagt haben, also der Fernseher muss weg?
Also, ich war so eine klassische Sepperin ab 5 Uhr abends meistens und bin immer weggekommen vom Fernseher. Also ich habe mir habe sowas Voyeuristisches. Ich schaue mir gern jeden alles an. Auch die ganz schlimmen Dinge, Menschen, die irgendwie in ihren Wohnungen versandeln und irgendwie so. Mhm. Und habe mir das halt Promi-Zeug und so. Und das habe ich mir dann immer ab 5 Uhr abends reingezogen und bin halt dann irgendwie 5 Stunden später ins Bett. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt schaust mal, wie das ist, wenn du auf kalten Entzug gehst. Also erst schaust 2 Wochen Dauerfernsehen, habe ich gemacht. Das war echt hart.
Ach so, Sie sind homöopathisch dran gegangen,
ja,
sozusagen.
Ja, ich habe erst Dauerfernsehen gemacht.
Aha.
Jedenfalls habe ich mir gedacht, okay, ich will den direkten Vergleich. Ich fernsehe mich blöd und dann mache ich einen kalten Entzug quasi.
Aha. So, und
das habe ich auch durchgehalten.
War der Fernseher noch vor dem Rohrbruch im Keller?
Ja, der Rohrbruch war jetzt erst vor kurzem.
Ja, ist klar.
Ja, genau.
Aber, ne, also da war er im Keller theoretisch noch verfügbar und Sie saßen ohne Fernseher in der Wohnung.
Genau.
Mit welchen Anfangsgefühlen?
Das war echt schlimm, weil es waren wirklich Entzugserscheinungen. Also ich hatte zum Beispiel, also nach die, nach dieser Extremfernsehphase, also da hatte ich schon so komische körperliche, also ich habe zum Beispiel, meine Beine haben im Bett immer so, wie die wollten wie alleine laufen. Also die haben so gezuckt. Ja, also dann habe ich ganz viel geträumt, gell, weil mein Hirn konnte die ganzen Bilder gar nicht mehr verarbeiten. Also ich habe permanent an diesen Fernseher im Keller gedacht. Also so muss ich Sucht anfühlen. Kam dann der Zeitpunkt, wann ich eigentlich im Fernseher angeschaut, wo kreisten meine Gedanken immer um den Fernseher und ich war wie so ein Tier im Käfig. Ich bin immer rumgelaufen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann nicht ohne Fernseher.
Mhm. Aber dann, Sie haben durchgehalten.
Ja, na klar. Ich habe durchgehalten.
Ja, so klar ist es nicht.
Also, ich hatte ja immer dieses Buchprojekt. Also ich hatte ja ein Ziel.
Waren Sie motiviert?
Genau, ich war motiviert. Mhm. Und ich habe mich ja immer selber beobachtet fürs Buch. Das hat mir geholfen.
Ja. Ab wann wurde es besser?
Ungefähr nach 3-4 Tagen konnte ich wieder normal schlafen. Mhm. Und dann so nach 5 Tagen ging so langsam diese Gier, das war wie angedockt an dieses Ding da unten im Keller. Da hat sie dann langsam gelöst.
Mhm. Und wann haben Sie gemerkt, dass es ja nicht nur der Verzicht auf etwas ist, Sie schreiben ja von einer, die auszog, ein besserer Mensch zu werden. Also ab wann wurden Sie ein besserer Mensch durch weniger Fernsehen? Wann haben Sie das selber wahrgenommen? Jetzt ist mein Leben besser?
Als ich wieder anfing, mir Dinge zu überlegen, wie ich die Zeit füllen könnte, dann habe ich wieder mit Freunden getroffen, also mehr als ich vor dem Fernsehen schon gemacht habe. Und da war die Lebensqualität ging sprunghaft nach oben. Das war unglaublich. Mhm. Wieder dieses Thema, ob ich besser wurde, ich war nicht so ein Zombie dann. Mhm.
Klingt aber alles ganz plausibel und viele haben vielleicht den Vorsatz gefunden, getroffen, abgelegt, geschworen, heute Nacht 2013 kein Fernsehen mehr oder viel weniger Fernsehen.
Ja, ich weiß nicht, ob man diese Flachbilddinger von der Wand schrauben kann. Ich hatte immer so einen tragbaren. Das war
naja, von der Wand schrauben kann man die schon. Die Frage ist, wie es dann dahinter aussieht. Muss man vielleicht renovieren, weiß ich nicht. Aber ich höre raus, Sie empfehlen das, ob man das schafft, ich weiß es nicht.
Ja.
Gleich reden wir über eine Sucht, die Sie nicht erfolgreich bekämpft haben, eigenen Angaben zufolge. Nämlich die Internetsucht.
Stimmt,
auch das ein Thema. Auch das ein Thema in Ihrem Buch von einer, die auszog, ein besserer Mensch zu werden.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Zum neuen Jahr mit möglicherweise guten Vorsätzen, die man so gestalten kann, wie es Susanne Seethaler, unser Leutegast, schon gemacht hat. Sie hat sich ein Jahr Auszeit in unterschiedlichster Form genommen und hat darüber ein Buch geschrieben. Und zu dieser Auszeit gehört auch, dass sie zumindest eine Zeit lang aufs Internet verzichtet haben. Mir persönlich, okay, und Sie haben es zumindest auch eine Zeit lang, habe ich in Ihrem Buch gelesen, durchgehalten, dann aber wieder doch nicht. Darüber reden wir jetzt ausführlich. Also mir persönlich wird das auch sehr schwer fallen. Ja. Also Fernsehen könnte ich gut drauf verzichten, glaube ich. Internet, ganz schwierige Geschichte. Ne? Vor allen Dingen, wenn man auch das beruflich braucht. Ne? Wie haben Sie es angestellt, darauf verzichten zu können? Wie lange haben Sie es wirklich durchgehalten?
Ich glaube, es war auch angelegt auf 4 Wochen. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Habe ich es 10 Tage durchgehalten, wenn überhaupt.
Mhm.
Also gar nicht. Dazu kam, dass ich eine Fernbeziehung hatte. Mein Freund lebte und lebt immer noch, mein Ex-Freund dann, weil das hat ja dann auch noch, also die Beziehung ging dann auch während des Entzugs auseinander. Ich war viel über Skype.
Der lebt in England.
Ja, der lebt in England. Und ich glaube 10 Tage, aber ich komme nicht mehr so gut
erinnern. Mit ähnlichen Entzugserscheinungen, wie Sie es letzte Stunde beim Thema Fernsehen
angedeutet haben? Das war ein bisschen subtiler, weil ich ja Autorin bin und immer nur am Laptop saß. Das war wahnsinnig schwierig. Dieser Finger, also die immer da dann rüber mal kurz die Mails checken, gell? Also das war so schwierig. Aber ich habe das nicht körperlich nicht so stark gespürt wie beim Fernsehen.
Mhm.
Weil ich habe ja immer nur, mein Hirn hat anscheinend immer nur gedacht, Mensch, die sitzt ja am Laptop, ist ja nicht so schlimm. Also ich habe ja weiter getippt und so. Aber innerlich dieser Drang da, also auf Skype zu klicken, das war der Wahnsinn.
Also Skype hätte jetzt geheißen, dass Sie über einen Internet-Telefondienst Ihren Freund in England, Ihren jetzt Ex-Freund in England anrufen.
Mhm. Ja, schauen, ob er online ist.
Ja.
Oder auf Facebook schauen, wer gerade online ist. Oder wer auf Facebook was zu posten, wer postet war. Meine Güte, also wenn ich das schon erzähle, kriege ich wieder so ein Kribbeln im
Also die Erfolgsstory.
Mein Freund ist weg, ich Skype jetzt nicht mehr so früh, aber ansonsten.
Ja. Also die Erfolgsstorys, die Sie vorhin angesprochen haben, mit Gemüseverwertung zum Beispiel oder mit der Stille aushalten in den bayerischen Bergen, das geht wunderbar, aber also die Internetsucht ist genauso groß. So, und das, was Sie in Ihrem Buch schreiben, über dieses ja gescheiterte Projekt Internetverzicht, welchen Anteil bringt dieser Versuch am Gesamtprojekt von einer, die auszog, ein besserer Mensch zu werden? Nichts? Fragezeichen? Ich hoffe nicht.
Ja, gar nicht. Also ich finde, das hat was zutiefst Menschliches, dass man mal was nicht schafft. Und da kommt wieder dieser innere General oder dieser innere Kritiker, der sagt, du musst es schaffen und das geht doch gar nicht und das schaffst du, was ist los mit dir? Also ich finde, es ist okay, ich habe es heute nicht geschafft. Also,
man kann es jetzt im Grunde genommen auch so sehen, am 1. Januar ist es eigentlich schon eine Entschuldigung für, vielleicht für den ein oder anderen Neujahrsvorsatz, den man nicht einhält. Wollen wir uns darauf einigen?
Ja, finde ich schon.
Okay,
ja,
dann machen wir das so. Ja. Und gleich reden wir über ein anderes Projekt, das Sie in dieser Auszeit eingeführt haben, über eine neue ökologische Lebensweise, beispielsweise mit der Verwendung von Waschnüssen, Tofu und solchen Sachen.
Ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir haben schon gesprochen über Einsamkeit in den Bergen, der Sie sich ausgesetzt haben, Frau Seethaler. Wir haben beispielsweise über die Fernsehsucht, die Internetsucht gesprochen. Wir haben über die Verwendung von auch dem letzten kleinen Gemüserest gesprochen, was Sie in einem von einem Zen-Meditationslehrer gelernt haben. Dazu passt ja im weitesten Sinne auch das, was Sie an besserer ökologischer Lebensweise ausprobiert haben. Zum Beispiel das Waschen mit Waschnüssen statt mit chemikalischen Waschmitteln. Mhm. Waschen Sie immer noch mit Waschnüssen?
Nein.
Okay. Sind Sie trotzdem ein ökologischer, lebender Mensch geworden?
Das Beste ist, dass ich gar nicht bei dem Buchprojekt selber gar nicht draufgekommen bin. Meine beste Freundin ist der Vollöko und hat gesagt, am besten, also wenn du so ein Buch schreibst, musst du da auch in der Richtung recherchieren und Selbstversuch machen.
Wobei, wenn Sie selber nicht drauf gekommen sind, war das Projekt ja schon zum Scheitern verurteilt.
Ja, also sagen wir mal so, Halbscheitern vielleicht. Also.
Okay. Was ist ökologischer geworden an Ihrer Lebensweise?
Ich esse mehr Tofu. Weniger Fleisch. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich sehr lang gar kein Fleisch gegessen. Das hat sich dann wieder aufgehört. Jetzt esse ich wieder mehr. Es ist wieder so ein bisschen mehr Bewusstsein gekommen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ich schaue schon immer, dass es mir gut geht und dass ich meine Schäfchen im Trocknen habe und dass ich genussvoll lebe. So super ökologisch korrekt war ich vorher nicht und bin es auch jetzt nicht. Also ich bin wahnsinnig bequem, das mit den Waschnüssen zum Beispiel, haue ich lieber irgendwie ein Pulver in die Waschmaschine und das war's dann.
Wobei die Waschnüsse muss man doch auch einfach nur in so einem Säckchen in die Waschmaschine, ist doch eigentlich nicht viel aufwendiger,
oder?
Ja, aber
die bekommt man auch nicht überall, also das wäre wahrscheinlich, sagen jetzt alle her, hallo, du lebst in München, kriegst du über. Also ich hab's jetzt, okay, ich rede mich gerade raus. Mhm. Also es ist schon so, dass ich so ein Halbding, ich fahre weniger Auto, so eine Sachen schon.
Also halb gescheitert im Grunde genommen.
Ja, so halb gescheitert.
Halb erfolgreich, halb gescheitert.
Ja.
Was können wir alle daraus lernen, aus diesem Versuch zumindest, es ökologischer angehen zu lassen?
Also was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich mich ein bisschen besser informiere. Also ich habe dann gelernt, dass man hinten einmal auf der Packung schaut, woher das Zeug kommt und so weiter. Und das ist doch schon mal so ein erster Schritt in so eine Richtung.
Also dass man Dinge entdeckt, die ökologisch nicht korrekt sind, nicht politisch korrekt sozusagen, von denen man das gar nicht weiß.
Oder,
ne?
Zum Beispiel, dass man halt schaut, das habe ich von meiner Freundin gelernt, wo der Zucker dann hinten auf der Packung, welche Position der einnimmt. Wenn der ganz vorne steht, dann ist ganz viel Zucker drin. Es sind lauter so Sachen gewesen, die wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also so ein bisschen mehr Bewusstsein habe ich da draus gewonnen, kann man sagen. Aber also ganz ehrlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist jetzt nicht mein tollster Versuch gewesen.
Mhm. Und Tofu schmeckt auch nicht so gut wie Fleisch.
Also Tofu finde ich super.
Ja, tatsächlich?
Ja.
Okay. Wie bereiten Sie das zu?
Unterschiedlich. Also ich bin komischerweise jemand, die den auch ganz gern pur isst, aber ich mache das ganz mit dieses Seitan, das dann schmeckt wie Putengeschnetzelte, so mit Weißwein und Sahne, das finde ich voll cool.
Das ist doch etwas.
Ja,
immerhin
ja,
der kleine Erfolg der ökologisch verbesserten Lebensweise.
Es wäre aber komisch, wenn ich auf der ganzen Linie Erfolg gehabt hätte. Wie ist denn das? Ich bin ja kein kein Terminator, kein
Super. Das finde ich prima, dass Sie nicht hier heute Vormittag auftreten, wie ich bin ein rund erneuerter und so überall besserer. Ich trage überall nur noch eine weiße Weste.
Ja, das ist doch irgendwie unangenehm. Also.
Da bin ich sehr gespannt, was Sie gleich erzählen hier in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, ich würde es mal so einfach zusammenfassen. Klo putzen als Meditation. Ja. Haben Sie auch ausprobiert.
Hab ich auch, ja.
Und da bin ich sehr gespannt. Buchautorin Susanne Seethaler heute in Leute und gleich. Also könnte vielleicht das Kloputzen, überhaupt das Badputzen, eine ganz neue Bedeutung für uns alle bekommen.
Mhm.
Oder auch nicht. Ich weiß nicht, mit welcher weißen oder nicht so weißen Weste Sie sich gleich darstellen. Aber das werden wir sehen gleich.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Von einer, die auszog, ein besserer Mensch zu werden, heißt das Buch, das Sie geschrieben haben, Frau Seethaler, nach einer Auszeit von etwa einem Jahr mit verschiedenen Dingen, Einsamkeit in den Bergen, Fernsehverzicht, Internetverzicht und so weiter und so fort. Sie haben auch schon angedeutet, Sie waren mehrfach in einem Zen-Kloster und da haben Sie unter anderem auch sinngemäß gelernt, dass so wirklich Dinge wie Kloputzen, die man allenfalls als lästige Pflichtaufgabe ansieht, dass man die durchaus zur Meditation, zum ein besserer Mensch werden nutzen kann.
Ja.
Bevor Sie erklären, wie das geht, möchte ich gerne wissen, hat das geklappt?
Das hat geklappt.
Okay, so und jetzt, wie geht das?
Also es geht so. Also ich mache Arbeiten, die andere Menschen nicht gern mögen und ich selber auch nicht. Also
Kloputzen ist ein schönes Beispiel.
Mag keiner. Oder was ich hasse, ist abspülen und so. Aber ich habe dann Klos geputzt und bin in ein Zen-Kloster nach Südfrankreich gegangen, um dort, da habe ich dann 3 Wochen lang Arbeitsmeditation gemacht, unter anderem Klo putzen.
Das heißt jetzt nicht nur Ihr eigenes Klo, sondern ein Klo, wo mehrere Menschen draufgegangen sind.
Mehrere ist gut, weil es Dutzende. Dutzende ist auch gut. Das waren Hunderte, weil es war ein riesengroßer Kurs und es waren von der ganzen Welt Menschen da und zwar insgesamt 900.
Okay.
Und es war auf einem riesen Areal, wir haben alle gezeltet und dazu gab es 15 Toiletten.
Und die haben Sie alle sauber gemacht?
Wir wurden eingeteilt, ich glaube, ich hatte 5. Ich wollte schon am ersten Tag aufgeben, das ist ja wirklich.
Sagen, also die Bedingungen sind geschaffen, dass man sagt, furchtbar.
Vielen Dank, herzlichen.
Und wie kam es dann, dass Sie es dann doch genossen haben?
Ja, das war dann so, dass dann der Meditationslehrer, das war Thich Nhat Hanh, der ist vielleicht einigen ein Begriff, hat morgens einen Vortrag gehalten über unliebsame Arbeiten. Und ich hing schon in den Seilen, hab mir gedacht, der Kind sei reglos, selber schruppen, echt. Und dann hat der gesagt, dass er als Novize viele, viele Jahre lang abwaschen musste und er das gehasst hat wie die Pest. Also das hat er jetzt nicht gesagt, der ist ja schon halb erleuchtet, aber er mochte das halt gar nicht.
Der ist schon was wie das?
Halb erleuchtet wahrscheinlich. Also ist ja ganz toll. Also er mochte das nicht. Und dann hat eines Tages einer von seinen Mitmönchen gesagt, weißt du was, stell dir einfach vor, und das ist sehr hilfreich bis heute für mich, ist auch lustig, aber auch hilfreich. Stell dir vor, dass jede Schale und jeden Topf, dass alles, was du in dieses Wasser tauchst und abwaschst, du selber als Neugeborenes bist. Also ein ganz kleines, hilfloses Baby wäschst du da. Und dann versuchst du, dass du, jetzt geht es wieder um Kontakt, versuchst du, dass du einen Bezug zu diesem Ding da bekommst, das du in Händen hältst. Erst stellst du vor, es bist du als Baby. Und dann stellst du nur vor, was wäre ich ohne diesen Teller? Wahnsinnig mühsam, ohne Besteck und ohne Teller essen. Also es ist ja auch was Tolles, diese ganzen Erfindungen. Dann habe ich mir gedacht, okay, das probiere ich jetzt mit meinem Klo, also mit diesen 5 Klos. Also erstmal, was wären wir ohne Klos, wäre ja echt voll blöd. Mhm. Also,
vor allem, wenn 900 Leute zusammen sind.
Ja, wo ein gingen alle in den Wald. Mhm. Und also, wir haben es ja, es ist doch gut, dass es überall Klos gibt, auf jeden Fall dann da. Ich habe einen ganz anderen Bezug zu Kloputzfrauen und so seitdem. Ich bin immer ganz dankbar, dass es so eine Menschen gibt, die das machen. Und dann war das am Anfang voll lustig, weil es irgendwie doof, gell, sie vorstellen, dass diese Kloschüssel du selber bist als Neugeborenes und so. Aber es irgendwann hat dann der Schalter umgelegt. Also irgendwas ist passiert, dass ich mich quasi fast schon in diese Kloschüsseln verliebt habe. Also es war ganz komisch. Und zum Schluss, das habe ich auch ein Buch geschrieben, da kriege ich manchmal noch, also die Leserzuschriften sind zwischen totalem hast du einen an der Klatsche und Ekel und also ich habe dann zum Schluss tatsächlich eine der Schüsseln umarmt zum Abschied. Also ich habe mich am Boden gekniet und habe gesagt, tschüss, schön war's.
Arbeitsmeditation. Ja. als bestimmt. Also das hat geklappt. Wir haben schon verschiedene Zusammenfassungen gemacht. Das hat geklappt. Da sind Sie wirklich besser Mensch geworden. Ja. Susanne Seethaler, Buchautorin mit Arbeitsmeditationen, hat sie einen ganz neuen Zugang gefunden zu eher unbeliebten Dingen, wie beispielsweise das Kloputzen.
Ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute,
als Sie anfingen, Frau Seethaler, die verschiedenen Experimente zu machen für Ihr Buch mit dem Titel Von einer, die auszog, ein besserer Mensch zu werden, was hatten Sie da vorher für Erwartungen? Oder anders gefragt, was hat Sie da möglicherweise hinterher selbst am meisten überrascht?
Also erstmal war es so, dass ich gar nicht selber nicht wusste, was ein besserer Mensch ist. Und es ist bis heute so geblieben. So wirklich genau weiß ich. Natürlich ist man nett und zuvorkommend mitfühlen und so weiter, klar, da die ganzen. Also ich bin relativ unbedarft in das Ganze reingegangen. Also es war so eine Überlegung am Anfang, einfacher sich reduzieren, einfacher leben, was macht es mit mir? Und dann hat sie rausgestellt, werde ich dadurch auch für meine Mitmenschen ein besserer Mensch? Das war dann die Frage. Am spannendsten war tatsächlich und das am bahnbrechendsten für mich war, dass ich bin ja dann auch zum Schluss, habe ja nicht mehr gesprochen, ich bin ja 4 Wochen ins Schweigekloster dann noch gegangen.
Auch das noch?
Ja, und habe 4 Wochen keinen Pieps gesagt. Also ich habe aufs Sprechen verzichtet. Und in diesen 4 Wochen, das war das Letzte, was ich gemacht habe in dem ganzen Jahr, wusste ich plötzlich, es ist überhaupt nicht egoistisch gemeint, dass es aber tatsächlich in diesem Leben um mein Leben geht. Und wenn ich versuche, das so nett und schön zu gestalten wie möglich, profitieren auch andere davon. Und in diesen 4 Wochen Schweigen habe ich mich dazu entschieden, meine bisherige Arbeit zu kündigen. Ich war Buchhändlerin und ganz ehrlich, ich war so lange Buchhändlerin und ich war in den letzten Jahren so frustriert von meinem Job, obwohl ich es gern war, aber irgendwie diese vielen Kunden und so, da ich war keine nette Buchhändlerin mehr. Und ich saß da im Schweigen und wusste, es geht darum, was tut mir gut. Und dann bin ich nach Hause, der war in Amerika im Schweigekloster, und dann bin ich nach Hause und habe gekündigt. Und damit habe ich nicht gerechnet, als ich begann, das Buch zu schreiben.
Haben Sie einige großflächige Veränderungen Ihres Lebens gemacht? Also Job gekündigt, Beziehung beendet, Fernseher rausgeschmissen und solche Sachen, die ja durchaus auf viele Dinge des Lebens Einfluss nehmen. Ist das, was Sie so ungeschützt weitergeben würden als Empfehlung für alle, jetzt am neuen Jahr mal zu überlegen, hier und da mal so eine kleine radikale Wende, schadet nicht?
Ja, man muss dieses Radikale, weil viele sagen vielleicht, ja, ein Jahr Auszeit, die ist gut und so, also mal habe ich überhaupt keine Zeit. Aber so eine radikale Wende ist zum Beispiel, ich komme schon wieder aufs Klo, ist zum Beispiel, sich beim Abwaschen mal vorzustellen, wer bist du eigentlich, du Teller, du? Also das ist tatsächlich mal, kann revolutionär sein, dass man plötzlich beginnt, sich für die Umgebung zu interessieren wieder. Was ist das eigentlich? Mensch, wie lange habe ich schon den Küchentisch? Jeden Tag steht da was drauf. Also ist so, dieser Zen-Koch, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der geht in meinen Supermarkt und sagt, hello everybody, wen nehme ich heute mit nach Hause? Der begrüßt die immer. Das hat sowas, gar nichts Esoterisches, eher sowas Bodenständiges. Also so ein radikaler Umschwung beginnt mit was ganz Feinem, Kleinen.
Es hat großen Spaß gemacht mit Ihnen, Frau Seethaler, die letzten 2 Stunden einige ganz alltägliche Dinge des Lebens mal neu einzuschätzen. Ich glaube, da nehmen wir eine Menge mit in den normalen Alltag am 1. Januar und dann auch mit ins neue Jahr. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Leutegast waren bei uns. Und zum Schluss ist immer ein bisschen Geschenkezeit.
Herrlich.
In Leute. Und da habe ich was für Sie. Ich hoffe, das kennen Sie noch nicht. Und zwar...
Ach, den Kopfmassage.
Kennen Sie die Wellness-Kopfmassage?
Herrlich.
Haben Sie das
Nein,
schon?
Nein, habe ich nicht.
Gott sei Dank. Aber Sie kennen das,
ja,
ne?
Ja, ich kenne das.
Darf das mal kurz beschreiben? Wie kann man das beschreiben? Das ist wie so eine Spinne mit
wie
Draht.
So eine Kralle, ja.
Wie so eine Kralle. Sieht aus im Grunde wie ein Schneebesen, ja? Den man sich aber in den Kopf reinhält.
Ja, genau.
Und es gibt eine
Dankeschön.
Wunderbar schaurige Gänsehaut.
Danke,
ja?
danke.
Das können Sie auf der kompletten Zugfahrt nach München vielleicht machen. Und das wird für die Entspannung zwischendurch.
Ja, die werden Sie wundern.
Wahrscheinlich wollen die Mitfahrer dann auch, dass Sie da einzugange gehen.
Entschuldigung, darf ich mal.
So ungefähr. Danke, dass Sie Leutegast waren. Und
danke
wenn Sie mehr
auch.
Von Susanne Seethaler wissen wollen, lesen Sie das Buch, was ich sehr empfehlen kann, von einer, die auszog, ein besserer Mensch zu werden. Ein Jahr Auszeit in verschiedenen Situationen. Mhm. Danke, dass Sie da waren.
Ich danke
Alles Gute
auch. Tschüss,
und ein
servus.
Schönes Jahr 2013.
Danke.